Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Schönen guten Abend. Norbert, du schaust später auf die großen Sportneuigkeiten.
Aus der Welt des Fußballs, guten Abend.
Dann blicken wir jetzt auf die Themen an diesem Montag. Harte Vorwürfe, historischer Prozess. Angeklagt sind mutmaßliche Reichsbürger. Sie sollen geplant haben, in Deutschland gewaltsam die Macht zu übernehmen. Muss man das tolerieren? Nach einer Demo vom Wochenende diskutieren Politiker, ob Islamisten hierzulande etwa ein Kalifat fordern dürfen. Jubiläum in klammen Zeiten. Seit 60 Jahren können Freiwillige in Deutschland ein soziales Jahr leisten, finden alle prima und trotzdem werden Mittel gekürzt. Heute gab es den Auftakt zu mehreren spektakulären Mammutprozessen. Spektakulär, weil insgesamt 26 Verdächtige aus der Reichsbürgerszene den gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant haben sollen. Ihnen wird Terrorismus und Hochverrat vorgeworfen. Die Gruppe um Heinrich den 13., Prinz Reuß, war im Dezember 2022 bei einer Großrazzia aufgeflogen. Der Prinz, der nach dem Umsturz neues Staatsoberhaupt werden sollte, steht ab Mai mit anderen Rädelsführern in Frankfurt vor Gericht. Ab Juni wird in München weiteren Mitgliedern der Prozess gemacht. Über den Beginn des Verfahrens gegen den militärischen Arm der Gruppe heute in Stuttgart berichtet Sarah Tacke.
9 mutmaßliche Terroristen, ein Ziel. Die bestehende demokratische Ordnung beseitigen. Einen Umsturz mit Waffengewalt durchsetzen, so der Vorwurf der Anklage.
Der beabsichtigte Umsturz sollte dabei nicht nur durch einen Sturm auf den Deutschen Bundestag, sondern insbesondere durch zahlreiche sogenannte Heimatschutzkompanien erfolgen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein.
Was verrückt klingt, war wohl eine ernstzunehmende Gefahr. Denn zu den mutmaßlichen Verschwörern gehören ehemalige Militärs und Elitesoldaten der KSK. Sie sollen sich über 1,5 Jahre vorbereitet haben. Mehr als 1.200 Waffen, mindestens 148.000 Schuss Munition, Nachtsichtgeräte, schusssichere Westen, Handfesseln gehortet haben.
Das ist eine wirklich neue Qualität von terroristischem Netzwerk, was wir dort vorfinden. Vor allen Dingen gefährlich, mit sehr vielen Waffen ausgestattet.
Mit einer der Waffen, einer halbautomatischen Schnellfeuerwaffe, soll einer der Angeklagten hier in Reutlingen in Baden-Württemberg im März vor einem Jahr bei einer Wohnungsdurchsuchung aus nächster Nähe gezielt fast 20 Mal auf Spezialkräfte der Polizei geschossen haben. Einen Beamten verletzte er dabei schwer.
Das Verfahren ist das erste in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte, wo ein Umsturzversuch, der unsere demokratische Ordnung beseitigen sollte, tatsächlich schon so weit gediehen ist, dass Waffen gehortet worden sind, dass konkrete Umsturzpläne geschmiedet worden sind und dass diese auch schon zum Teil in die Tat umgesetzt worden sind.
Klar ist, es wird lange dauern, hier in Stuttgart-Stammheim die individuelle Schuld aller 9 mutmaßlichen Terroristen aufzuklären. Ein Urteil wird frühestens in einem Jahr erwartet.
Und wir wollen den Fall jetzt ein wenig vertiefen mit Sarah Tacke, Rechtsexpertin beim ZDF. Guten Abend, Sarah. Der Vorwurf, der lautet Terrorismus und Hochverrat, und die Beweisführung, die scheint auf den ersten Blick relativ plausibel. Aber welche Hürden könnten da noch kommen?
Es sind extrem viele Hürden, weil wir es hier mit einem sehr komplexen Verfahren zu tun haben. 26 Angeklagte parallel an 3 Oberlandesgerichten, das gab es in der Form noch nie. Und zwar ist auf den ersten Blick klar, sie waren bewaffnet, sie hatten viele Waffen, haben wir ja gerade gesehen, und sie sollen einen Staatsstreich geplant haben. Aber, und das ist die zentrale Hürde, kann man ihnen auch in jedem Einzelfall nachweisen, dass sie bereit waren, für ihre Ideen, für diesen Plan zu töten. Und deshalb ist dieses Verfahren in Stuttgart so zentral, weil da ja der militärische Arm auf der Anklagebank sitzt. Und unter den mutmaßlichen Verschwörern in Stuttgart ist auch einer, der bereit gewesen sein soll, für die Taten zu morden, der versucht haben soll, Polizisten zu ermorden. Und das könnte am Ende ein Beleg sein, dass die Gruppe insgesamt auch bereit war, im Zweifel für ihre Ziele zu töten.
Sarah, vielen Dank bis hierher. Wir wollen gleich noch über ein weiteres Thema mit dir sprechen. Es geht um eine Demonstration mehrerer hundert Islamisten am Wochenende in Hamburg, die enorme Empörung auslöst. Die Extremisten forderten etwa, einen Gottesstaat in Deutschland zu errichten. Verschiedenste Politiker fordern jetzt strafrechtliche Konsequenzen. Kanzler Scholz schließt diese nicht aus. Allerdings lässt das Grundgesetz auch ziemlich extreme Meinungsäußerungen zu. Mehr von Klaus Brodbeck.
Hamburg, St. Georg, Samstag. Stürzt die Wertediktatur, skandieren sie, gefolgt vom Ruf Allah ist groß. Und es folgen deutlich aggressivere Töne.
Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen!
Die Empörung riesig.
Eins muss klar sein, alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Organisiert wurde es von der Gruppe Muslim Interaktiv aus dem Umfeld der verbotenen Hizbut Tahrir. Der Verfassungsschutz hat sie im Blick. Dennoch können sie fordern, Kalifat statt Rechtsstaat. Wem das lieber sei, stehe es frei auszuwandern, reagiert der Justizminister. Hamburgs Behörden sahen keine Möglichkeit, die Demo vorab zu verbieten, obwohl sie die Organisatoren auf dem Schirm hatten.
Wir haben schon Social-Media-Kanäle abgeschaltet bekommen. Wir haben Durchsuchungen durchgeführt bei den Hauptakteuren. Es sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und wir werden alles, was es an rechtlichem Spielraum gibt, hier ausschöpfen.
Die CDU fordert das Verbot von Muslim Interaktiv und kritisiert die Bundesinnenministerin.
Es kann nicht sein, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, die Scharia ist mehr wert als das Grundgesetz. Das muss aufhören und da ist sie in der Verantwortung und muss liefern.
Sie wissen, dass mein Haus solche Verbote prüft und vorher nicht drüber redet.
Heute jedenfalls nicht.
Ja, wir sprechen auch zu diesem Thema weiter mit unserer Rechtsexpertin Sarah Tacke. Sarah, also auf der einen Seite Meinungs- und Versammlungsfreiheit und auf der anderen Seite wird die volle Härte des Rechtsstaates gefordert. Wie passt das zusammen?
Ja, beim ersten Hinhören schwierig, ein Widerspruch. Denn klar ist, das Kalifat auszurufen ist als solches erstmal von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber das Kalifat auszurufen ist ganz klar verfassungsfeindlich. Denn wer das Kalifat fordert, fordert damit auch, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und genau da kann die Politik ansetzen. Denn sie kann prüfen, ob dieser Verein nicht aktiv kämpferisch gegen unsere Grundordnung vorgeht. Und wenn sie das bejaht, muss ein solcher Verein verboten werden. Und das hätte ganz zentrale Folgen. Weil wenn dieser Verein verboten wird, kann er eine solche Demonstration gar nicht durchführen. Wer daran teilnimmt, macht sich dann strafbar. Und viel zentraler noch, weil die Demonstration ist ja das, was wir jetzt sehen. Mhm. Aber im Hintergrund kann dieser Verein, solange er nicht verboten ist, legal im Netz natürlich Nachwuchs rekrutieren. Und genau da muss man ansetzen. Das heißt, die freiheitliche demokratische Grundordnung ist nicht machtlos, aber sie muss die Mittel, die sie hat, auch einsetzen.
Danke für deine Ausführungen, Sarah. Und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema zum Beispiel, was macht die Gruppierung Muslim Interaktiv so gefährlich? Darüber diskutiert ZDF heute live, unter anderem mit einer Islamismusforscherin, zu sehen ab 19.30 Uhr in unserer App bzw. auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt in den Nahen Osten, wo weiter versucht wird, eine Waffenruhe in Gaza zu erreichen, genauso wie die Freilassung weiterer Hamas-Geiseln. Die Schauplätze der Vermittlungsversuche liegen in Ägypten und Saudi-Arabien. Mehr von Torge Bode.
Israel greift die Grenzstadt Rafah an. Bei Luftschlägen sollen gestern hier mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Der Krieg in Gaza fordert jeden Tag weitere Opfer. Am frühen Morgen landet US-Außenminister Blinken in Riad. Es ist sein siebter Anlauf, im Nahen Osten zu vermitteln und die Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln. Auch Außenministerin Baerbock ist am Nachmittag an den Gesprächen beteiligt. Am Rande eines Weltwirtschaftsforums lässt der US-Außenminister durchblicken, dass die Verhandlungen um einen Waffenstillstand in Gaza einen entscheidenden Punkt erreicht haben und wir jetzt handeln müssen. Das Einzige, was im Moment zwischen den Menschen in Gaza und einem Waffenstillstand steht, ist die Hamas. Sie müssen entscheiden und sie müssen sich schnell entscheiden. Auf dem Verhandlungstisch soll der Hamas folgendes Angebot aus Israel vorlegen. Der Austausch von weiteren Geiseln gegen palästinensische Gefangene. Außerdem soll es einen 40-tägigen Waffenstillstand geben. Für den britischen Außenminister ein wichtiger Schritt raus aus der Spirale der Gewalt in Gaza. Ich hoffe, dass die Hamas diesen Deal annimmt. Der Druck ist jetzt bei der Hamas. Die Augen der Welt schauen auf sie. Und wir sagen, nehmt das Angebot an, denn das wird die Kämpfe beenden, was wir doch alle so sehr wünschen. Das Angebot soll jetzt von der Hamas bei einem Treffen in Kairo erörtert werden. Eine Entscheidung darüber könnte zeitnah fallen, heißt es.
Spaniens Ministerpräsident Sanchez hatte kurz pausiert und öffentlich über seinen Rücktritt nachgedacht und jetzt entschieden, weiterzumachen. Hintergrund der Auszeit gegen die Frau von Sanchez hatte es eine Korruptionsanzeige gegeben. Der Regierungschef sprach von einer Verleumdungskampagne. Zu der Entscheidung weiterzumachen habe auch der große Zuspruch seiner Anhänger beigetragen. Mehr als 10.000 Menschen hatten am Wochenende gefordert, Sanchez solle im Amt bleiben. Jetzt blicken wir darauf, was wir in Deutschland zuletzt etwa für einen Friseurbesuch, Lebensmittel oder Tanken ausgegeben haben. Laut ersten Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate im April bei 2,2% und damit genauso hoch wie im März. Seit Anfang des Jahres war die Rate immer weiter zurückgegangen. Eine Woche nach dem Verschwinden des 6-jährigen Arian aus Niedersachsen wird die aktive Suche nach dem Kind eingestellt. Nach dem autistischen Jungen hatten gestern erfolglos 1200 Helfer rund um Bremervörde gesucht, die bislang größte Aktion in dem Fall. Jetzt soll eine Ermittlungsgruppe übernehmen. Nach der Tötung zweier ukrainischer Soldaten in Bayern ermittelt jetzt die Generalstaatsanwaltschaft München und teilt mit, ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Am Samstagabend waren die 23 und 36 Jahre alten Männer an einem Einkaufszentrum im oberbayerischen Murnau niedergestochen worden. Ein 57-jähriger dringend tatverdächtiger Russe befindet sich in Haft. Beide Ukrainer waren zur Behandlung von Kriegsverletzungen in Deutschland. Wegen des russischen Angriffskrieges sind in Deutschland gut 1,1 Millionen geflüchtete Ukrainer registriert, viele davon gut ausgebildet. Bei uns leben aktuell rund 725.000 ukrainische Geflüchtete im Alter von 15 bis 64 Jahren, also im erwerbsfähigen Alter. Davon sind aber nur 150.000 tatsächlich beschäftigt. Heißt, nur jeder Fünfte hat einen Job. Wie die Politik reagiert, dazu jetzt mehr von Alexander Schwinning.
Alona Kamenjuk auf dem Weg zur Arbeit. Die 29-Jährige ist vor 2 Jahren vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Jetzt arbeitet sie in einer Kita in Neuss als Inklusionshelferin.
Das war mein erstes Ziel, dass ich muss eine Arbeit finden oder Ausbildung machen. Und meine Ausbildung beginnt von August. Und diese Zeit, also zum Beispiel 10 Monate, ich möchte nicht zu Hause sitzen natürlich. Und es ist super gute Erfahrung für mich.
Im europäischen Vergleich hat Deutschland Nachholbedarf. So lag die Beschäftigungsquote in Großbritannien zuletzt bei 61%, in Polen sogar bei 65%. Das muss besser werden, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Er hatte im Herbst einen Jobturbo angekündigt. Bessere Betreuung der Geflüchteten, geringere Sprachanforderungen und weniger Bürokratie.
Wir müssen da auch Gesetze ändern in Deutschland, Bund und Länder gemeinsam, weil wir bei diesem Thema erleben, dass die Berufsanerkennung in Deutschland zu lahmarschig ist, um das Norddeutsch zu formulieren. Es dauert also viel zu lange und ist eine unnötige Hürde.
Wirtschaftsexperten sehen einen weiteren Grund dafür, dass der Jobturbo bislang noch nicht so richtig gezündet hat.
Ein großes Thema bei Geflüchteten aus der Ukraine ist die Kinderbetreuung. Wir haben da viele Mütter, die ohne die Väter mit den Kindern nach Deutschland kommen. Und wo das natürlich sehr wichtig ist. Und wir wissen, dass wir Engpässe sowohl im Bereich der frühkindlichen Betreuung als auch im Bereich der Ganztagsschule haben.
Für Alona Kamenjuk hätte die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt vermutlich nicht viel besser laufen können. Im August beginnt sie ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin.
Um freiwillige Arbeit, die für unsere Gesellschaft und unser Gemeinwohl enorm wichtig ist, geht's jetzt. Fast 100.000 meist junge Menschen leisten jedes Jahr einen Freiwilligendienst, zum Beispiel in Kitas, im Rettungsdienst oder in der Pflege. Seit genau 60 Jahren ist das jetzt möglich, aber ausgerechnet zum Jubiläum machen die Kürzungspläne der Bundesregierung vielen Trägern Sorgen. Sie befürchten Einschnitte von 30% oder mehr. Dominik Müller-Russell berichtet.
Von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß. Es sind spielerische Koordinationsübungen, die Annalena Schimmer regelmäßig mit den Kindern der Kita Wundertüte in Bonn trainiert. Sinnvolle Extras, die Spaß machen und für die die eigentlichen Erzieherinnen und Erzieher im stressigen Kita-Alltag kaum Zeit haben. Als Freiwillige gibt die 19-Jährige viel Engagement und erhält dafür wertvolle Einblicke.
Es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, weil ich halt so viele Erfahrungen zurückbekomme, die andere Menschen in meinem Alltag gar nicht machen. Ich arbeite jeden Tag mit den Kindern zusammen und kriege von denen so viel Input und neue Ideen, was man machen kann.
Seit 60 Jahren übernehmen Freiwillige viele Aufgaben in der Gesellschaft, vor allem im sozialen Bereich. Dieses freiwillige Engagement ist beliebt, aber auch bedroht wie nie zuvor, beobachtet Susanne Huth, die seit 15 Jahren zu den Freiwilligendiensten forscht. Denn wegen der knappen Haushaltslage drohen nun massive Kürzungen bei den Diensten.
Kürzungen würden dazu führen, dass die Angebotspalette in vielen Einrichtungen zusammengestrichen werden müsste. Weil das, was die Freiwilligen hier tun, ist ja etwas, was noch on top zu den Regelleistungen dort kommt. Es würde ein herber Verlust sein für die Menschen in den Einrichtungen, in den Kitas, in den Altenheimen, aber auch im Sport vor allen Dingen oder in der Kultur.
Gegen die Kürzungen protestieren heute zum 60-jährigen Jubiläum viele Freiwillige bundesweit. Denn ohne ihr Engagement wäre das Leben vor allem in sozialen Einrichtungen deutlich ärmer.
Zu einem der berühmtesten Schauspieler Frankreichs, Gérard Depardieu. Wegen wiederholter Vorwürfe sexueller Übergriffe ist der 75-Jährige zum Verhör geladen worden. Hintergrund sind laut Medienberichten die Klagen zweier Frauen, die er an Filmsets belästigt haben soll. Über ein Dutzend weiterer Frauen werfen dem Schauspieler Übergriffe und Belästigung vor. Jetzt schauen wir auf die Extremwetterlage im Osten von Afrika, wo sich die schweren Überschwemmungen immer weiter ausbreiten. Der Grund: die saisonübliche Regenzeit wird durch das Wetterphänomen El Niño verstärkt. Neben Tansania und Burundi ist vor allem Kenia betroffen. Dort kamen schon mehr als 140 Menschen ums Leben. Tausende sind durch die Fluten obdachlos. Christian Volk und Jörn Ratering beginnen ihren Bericht in Nairobi im besonders betroffenen Armenviertel Matare.
Aufräumen, solange es nicht regnet. Die Menschen hier besitzen kaum etwas und viele haben durch die Flut das Wenige auch noch verloren. Eine von ihnen ist Margaret Mbone. Sie ist in einer Grundschule in Mathare untergekommen, die jetzt eine Notunterkunft ist. Plötzlich war alles überflutet. Wir sind gerade noch so aus dem Haus rausgekommen. Ich dachte, das ist mein letzter Tag gemeinsam mit den Kindern. Nicht nur die Hauptstadt, nahezu ganz Kenia ist vom Hochwasser betroffen. Im Osten tritt der Viktoriasee über die Ufer und überflutet mehrere Ortschaften. Im Westen kentert ein vollbesetztes Rettungsboot. Viele Menschen werden noch vermisst. Und in der Mitte des Landes zerstört eine Flutwelle Häuser und Autos. Allein hier sterben Dutzende. Unser Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Die staatlichen Kliniken sind dicht, weil die Ärzte seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Und jetzt die Fluten. Nur das Rote Kreuz kümmert sich um Notfälle. Zurück in Mathare. Hier halten die Menschen zusammen, organisieren Schlafplätze, essen, trinken. Die Hilfe, die wir in unserem Häuserblock erhalten haben, ist fast alles von Freunden. Wir überleben durch diese Menschen und die Organisationen, die an uns glauben. In den kommenden Tagen könnte sich die Situation im gesamten Land aber noch weiter zuspitzen. Wetterexperten erwarten weiteren Regen.
Wir machen jetzt einen harten Schnitt, sind beim Sport angelangt. Norbert, der erste Bundesliga-Absteiger steht fest.
Ja, und während dabei allerdings sechs andere noch zittern müssen, denn zwei steigen ja mindestens ab. Die Last-Minute-Niederlage von Darmstadt 98 gegen den anderen Aufsteiger Heidenheim hat besiegelt, was nur noch wenige bezweifelt hatten. Die Hessen kehren nach einjährigem Bundesliga-Gastspiel zurück in die zweite Liga.
Das Erstligaende tat weh, als es dann endgültig war. Und doch hatten Trainer, Spieler und Fans Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten.
Heute bei uns, glaube ich, hat man gesehen, ist man, wenn man das so sagen kann, aber mit Würde, glaube ich, abgestiegen.
Mehr als einmal in dieser Saison waren die Lilien durchaus nicht das schlechtere Team, machten aber wie auch gestern gegen Heidenheim zu oft die entscheidenden Fehler. Wie hier der Kroate Maglica, der den Heidenheimern das Tor zum 1:0 geradezu auflegte. Bemerkenswert aber bleibt der Zusammenhalt von Darmstädter Spielern und Fans nach dem Schlusspfiff, die gemeinsam und mit breiter Brust den Weg zurück in die zweite Liga gehen.
Gut gelaunt und aufgeräumter Stimmung zeigt sich Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel vor dem Champions League Halbfinale morgen Abend. Die fortwährende Trainerkritik von Uli Hoeneß hin oder her. Tuchel hat anscheinend vor dem Hinspiel nur eines im Sinn.
Real Madrid.
Der Fokus ist auf den nächsten Gegner gerichtet. Zu dem öffentlichen Disput mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß wollte sich Thomas Tuchel heute nicht mehr äußern. Stattdessen spricht der Trainer über seine Spieler. Harry Kane, ein Torgarant, soll wie schon in der Liga gegen Frankfurt auch morgen treffen. Ebenso wie der wiedergenesene Serge Gnabry.
Natürlich spielst du gegen Real Madrid, gegen Erfahrung, du spielst gegen das Trikot, du spielst gegen den Mythos.
Doch die Bayern sind selbstbewusst nach dem überzeugenden Auftritt im Champions League Viertelfinale gegen Arsenal. Jetzt also ein klangvolles Halbfinale, das sich wie ein Finale anfühlt.
Ja, ist schon ein ganz geiles Gefühl, ein Halbfinale gegen Real zu spielen.
Zu Hause soll der Grundstein gelegt werden für den Finaltraum, die Rückkehr des FC Bayern nach London.
Hoffen wir, dass sie sich eine realistische Chance erarbeiten.
Ich bin gespannt. Vielen Dank. Wir bleiben in Bayern, Norbert, gehen aber auf Deutschlands höchsten Berg, nämlich auf die Zugspitze. Da hat das Gipfelkreuz jetzt wieder seinen vollständigen Strahlenkranz. Ein Wintersturm hatte 3 Strahlen unten links runtergefegt. Und Kunstschmiedin Andrea Würzinger hat sie repariert und bringt sie jetzt mit 2 Monteuren wieder hoch. Jetzt noch gut verschrauben, bevor Würzinger die letzten Vergoldungsarbeiten vornimmt und dann fertig. Kurz kontrollieren und ein Erinnerungsfoto vom höchsten Arbeitsplatz in Deutschland. Sehr schön. Ende April wird es dann doch wieder sommerlich. Mehr Wetter gleich mit Katja Horneffer. Das Heute-Journal mit Anne Gellinek sehen Sie ab 21.45 Uhr. Ja, zack, sind gute 20 Minuten um. Dankeschön fürs Zuschauen. Und gerne bis morgen.
Guten Abend. Vielleicht konnten auch Sie am Wochenende Sonnenschein und Frühlingsfarben draußen erleben. Falls nicht, die Zeichen stehen weiterhin auf Sonne. Heute war es ja noch etwas stärker bewölkt zwischen der Ostsee und dem Oberrhein. Da reicht es nur so für 5 bis 8 Sonnenstunden. Aber bis zum 1. Mai erwarten uns doch deutschlandweit ganz verbreitet 10 bis 14 Stunden Sonnenschein. Und nur ganz im Westen ist es weniger weit her mit der Sonne. Aber auch bis zum Wochenende bleibt es noch sonnig, besonders hier im Nordosten. Heute Nacht ist es vor allen Dingen im Osten klar. Über den Norden und auch hier im Westen ziehen einige Wolken hinweg und es kann in Nordfriesland oder auch westlich des Rheins mehr etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 6 Grad und morgen erwarten uns fast überall sommerliche Werte zwischen 25 und 29 Grad. Deutlich kühler bleibt es an der Ostsee mit maximal 18 Grad. Das liegt dort am auflandigen Ostwind. Morgen gibt es viel Sonnenschein und erst am Nachmittag kann es dann hier ganz im Westen für einige kleine Regenschauer oder kurze Gewitter reichen. Der 1. Mai wird sehr sonnig mit Schauern und Gewittern erst am Nachmittag. Danach wird es von Südwesten unbeständiger. Guten Abend.